Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Infomagazin produziert von Radio Dreieckland. Im Studio und verantwortlich für die heutige Sendung vom 28. November 2013 ist Caro. Und in der nächsten halben Stunde blicken wir an die Außengrenzen der EU und auch darüber hinaus. Um Leben und Tod geht es im ersten Interview. Wie die EU verstärkt afrikanische Nachbarländer wie Tunesien und Marokko einbindet, um Flüchtlinge abzuwehren, ist das Thema. Außerdem, das Abkommen mit dem Iran im Atomstreit haben die deutschen Medien hauptsächlich begrüßt. Wir sprachen mit einem der wenigen, der den Atomdeal mit dem Iran kritisiert. Denn er findet, das Abkommen mit dem Iran führt zu einem Wettrüsten im Nahen Osten. Passend dazu kommt die Musik von heute auch aus dem Iran, nämlich von Arashk Azizi, was wahrscheinlich falsch ausgesprochen ist, aber mehr von ihm hören und auch lesen könnt ihr auf dem Portal für GEMA-freie Musik, jamendo.com. Und zuallererst gibt es aber wie immer die Focus-Europa-Nachrichten. Ich wünsche euch viel Spaß in der nächsten halben Stunde.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Die Focus Europa Nachrichten von Donnerstag, den 28. November 2013.
EU-Osterweiterung 2.0. Der Gipfel der Europäischen Union zur östlichen Partnerschaft beginnt heute im litauischen Vilnius. Dort soll über engere Beziehungen zwischen der Europäischen Union, Moldawien, der Ukraine und Georgien verhandelt werden. Sowohl Moldawien als auch Georgien werden bei diesem Gipfel eine Art Vorvertrag zum Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union unterzeichnen. Und das trotz starken Drucks aus Moskau. Die Ukraine hatte sich am vergangenen Wochenende dem Druck Russlands gebeugt und angekündigt, den Freihandelsvertrag nicht zu unterzeichnen. Seitdem demonstrieren in Kiew tausende Menschen für und gegen die Annäherung an die Europäische Union. Der Medien- und Kommunikationswissenschaftler Kirill Kolomites kommentiert für Radio Korax die Proteste folgendermaßen.
Diesmal sind es vor allem junge Leute. Man muss ja sagen, das sind ja nicht die ersten Proteste während der Regierung unter Präsident Janukowitsch. Darüber hinaus gibt es Gegenproteste, welche von regierungstreuen Organisationen initiiert worden sind, wo unter dem Slogan »Wir schaffen unser eigenes Europa in der Ukraine« bezahlte Teilnehmer und Beamte für 5-6 Stunden mit Bussen nach Kiew hinzugezogen werden. Insgesamt gibt es 3 öffentlich besetzte Stellen momentan. Zum einen ist eben dieser Unabhängigkeitsplatz Maidan. Dann gibt es Europäska Plosche, der Europaplatz, und dann eben die improvisierte Bühne vor dem Ministerkabinett. Ein neuer Terminus wurde eingeführt, Euromaidan, also die Referenz auf den Unabhängigkeitsplatz in Kiew, dem Ort, wo einst 2004 die Orangenrevolution stattgefunden hat. Bis zum 28.11. haben die Menschen vereinbart, täglich gegen diese Entscheidung des Regierungsapparates zu protestieren.
Angriff auf Bewegungsfreiheit innerhalb der Europäischen Union. Der britische Premierminister David Cameron will am heutigen Gipfeltreffen in Vilnius die Bewegungsfreiheit innerhalb der EU eingrenzen. Er plant, EinwandererInnen aus Mitgliedstaaten 3 Monate auf eine Arbeitserlaubnis warten zu lassen und diese dann auf 6 Monate zu beschränken. Außerdem will er BettlerInnen und Obdachlose für 1 Jahr des Landes verweisen. Auch in Frankreich und Deutschland werden Stimmen laut, die die Bewegungsfreiheit für EU-BürgerInnen einschränken wollen. Derweil erteilte Kommissionspräsident Barroso dem Anliegen Camerons eine klare Absage. Das Prinzip der Bewegungsfreiheit für EU-BürgerInnen sei eines der am höchsten geschätzten Errungenschaften der Europäischen Union und damit nicht verhandelbar.
Weg frei für politische Debatten. Am gestrigen Mittwoch um 17.43 Uhr entzog der italienische Senat nach monatelangen Diskussionen dem ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi seinen Sitz. Der rechtskräftig verurteilte Steuerhinterzieher hatte bis zuletzt versucht, seinen Parlamentssitz zu behalten, der ihm Immunität gegenüber zahlreichen laufenden Strafverfahren sichert. Der Medienunternehmer Berlusconi war bei der Abstimmung nicht anwesend, sondern sprach in Rom zu seinen Anhängern. In seiner Rede, die auch im Fernsehen live übertragen wurde, wetterte er gegen die politische Justiz in Italien und stellte sich als Opfer von linksextremen Kräften dar. Nachdem sich seine Partei in der vergangenen Woche offiziell gespalten hatte und damit die Regierungskoalition nicht mehr von Berlusconi abhängig ist, können die italienischen Abgeordneten nun endlich dazu übergehen, die politischen Probleme des Landes zu besprechen, anstatt sich der Berlusconi-Schmierenkomödie hinzugeben.
Ein Plan für die Alten. So fasst der englische Guardian den Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU/CSU zusammen. Mit 45 Jahren Durchschnittsalter ist die deutsche Bevölkerung rund 3 Jahre älter als der Durchschnitt der anderen EU-BürgerInnen. Da scheint es nur logisch, dass die Koalition mit der Senkung des Renteneintrittsalters bei 45 Arbeitsjahren dieser Klientel entgegenkommt. Auch die Mütterrente der CDU zielt auf diese Bevölkerungsgruppe ab. Bei Ganztagsschulen, BAföG-Reform oder der Aufhebung des Bildungsfinanzierungsverbots durch den Bund tritt die Große Koalition auf der Stelle. Neben den inhaltlichen Fragen des Koalitionsvertrages hebt der britische Guardian die Gelassenheit hervor, mit der Angela Merkel die Koalitionsverhandlungen begleitet. Bei der letzten Regierungsbildung in Großbritannien haben Liberale und Konservative in 5 Tagen eine Koalitionsvereinbarung erarbeitet. In Deutschland verhandeln die Parteien bereits seit 66 Tagen und der Vertrag kann erst unterschrieben werden, wenn die SPD-Mitglieder in einer Abstimmung darüber positiv entscheiden.
Umweltausschuss für Gentechnik-Kennzeichnung. Im Umweltausschuss des Europäischen Parlaments wurde gestern über die Überarbeitung der EU-Honig-Richtlinie abgestimmt. Die Kommission hatte vorgeschlagen, die EU-Gesetzgebung so zu ändern, dass das Vorkommen von gentechnisch veränderten Pollen im Honig nicht gekennzeichnet werden muss. Diesem Vorstoß erteilte die Mehrheit der Mitglieder des Umweltausschusses gestern eine klare Absage. Der Europäische Gerichtshof hatte 2011 entschieden, dass mit gentechnisch veränderten Pollen kontaminierter Honig nach der EU-Gesetzgebung gekennzeichnet werden muss. Unter anderem, um die europäischen Imker vor zu großer Konkurrenz durch importierten Honig zu schützen, besteht der Umweltausschuss auf der Kennzeichnung von Honig, in dem gentechnisch veränderte Pollen nachgewiesen werden können.
Zusammenarbeit mit zu Gutenberg beendet. Wie die EU-Kommission auf Anfrage des Europaparlaments mitteilt hat, zu Gutenberg seit 2011 als Sachverständiger für die Kommission Reisekosten in Höhe von 20.000 Euro erstattet bekommen. Er sollte Blogger, Internetnutzer und Cyberaktivistinnen unterstützen. Außerdem teilte die Kommission mit, dass keine weiteren Aufgaben für zu Gutenberg vorgesehen seien. Karl Theodor, Maria Nikolaus, Johann Jakob, Philipp Franz Josef, Silvester Freiherr von und zu Gutenberg war zunächst Bundesminister für Wirtschaft und Technologie und danach bis 2011 Bundesminister der Verteidigung. Nachdem die Universität Bayreuth Gutenberg im Februar 2011 den Doktorgrad aberkannt hatte, weil er seine Doktorarbeit größtenteils abgeschrieben hatte, legte er Anfang März 2011 sämtliche politischen Ämter nieder.
Und das waren Sie, die Fokus Europa Nachrichten von Donnerstag, den 28. November. Thank you.
Mit dem kürzlich vom Europaparlament verabschiedeten Programm Eurosur sollen nicht nur Satelliten die Seewege nach Flüchtlingen absuchen und weitere Schiffe zur Abwehr sogenannter illegaler Migration eingesetzt werden. Europa will auch verstärkt die afrikanischen Nachbarstaaten in die Abwehr von Flüchtlingen einbinden. Wie das funktionieren soll, fragten wir den freien Journalisten und Flüchtlingsaktivisten Werner Schmid. Im Interview mit Kollege Nils erklärt er nicht nur, wie Staaten wie Tunesien und Marokko zur Mitarbeit bewegt werden, sondern auch, warum mit den neuen Maßnahmen der EU noch mehr Menschen auf der Flucht zu Tode kommen werden.
Wie bindet denn die EU jetzt die nordafrikanischen Staaten ein in ihre Grenzüberwachung?
Das betrifft nicht nur die Frage der Hochseeüberwachung. Also da geht es natürlich auch darum, dass zum Beispiel Schiffe der EU stationiert werden in Tunesien oder Libyen. Da sind Verhandlungen im Gange, am Laufen. Sondern da geht es auch um die Rücknahme unerwünschter Migranten aus Europa. Also Leute, die es geschafft haben, einmal überzureisen und die zurückgeschickt werden sollen. Die EU bindet ja die Staaten Nordafrikas und des sogenannten arabischen Frühlings zunehmend stärker wieder in ihre Politik ein. Also eigentlich gab es keinen tiefen Bruch. Es gab eine Verunsicherung bei den EU-Institutionen bezüglich der Frage, was ändern die Umbrüche jetzt, also die Revolten 2010, 2011 und die Regierungswechsel. Aber es hat sich ja gezeigt, dass sich nicht sehr viel ändert in der Wirtschaftspolitik. Die Staaten werden weiterhin zur Kreditaufnahme gedrängt und zur Exportausrichtung ihrer Wirtschaften auf die europäischen Märkte und auf Liberalisierung, auf Öffnung ihrer eigenen Märkte für EU-Exporte. Da ändert sich nicht viel und das gilt eben ähnlich auch für die Migrationspolitik. Was jetzt die Angebote der EU für Staaten wie Tunesien und Marokko sind, sind sogenannte Mobilitätspartnerschaften. Das heißt, dass die EU den Ländern Marokko und Tunesien zum Beispiel anbietet, für besser ausgebildete Leute, für junge Leute mit Studium zum Beispiel, Visa-Erleichterungen einzuführen, sodass sie leichter in Europa einen Teil ihrer Ausbildung absolvieren und studieren können und eventuell auch Berufserfahrung sammeln können. Das gilt aber für eine Bildungselite in den Ländern, der sozusagen die Mobilität erleichtert wird. Der Gegenzug ist immer, dass die Länder unerwünschte Menschen, sei es eigene Staatsbürger oder auch Leute, die nachweislich über Tunesien, Marokko und vergleichbare Länder eingereist sind, wieder zurücknehmen. In Marokko trägt das seit September 2013 erste sehr konkrete Früchte. Also mit Tunesien sind die Verhandlungen am Laufen über die sogenannte Mobilitätspartnerschaft. In Marokko gibt es eine neue Migrationspolitik seit September, die mehrere Aspekte beinhaltet. Also das geht um diese Mobilitätspartnerschaft, die auch noch in Verhandlungen befindlich ist. Es geht aber darum, dass Marokko tatsächlich unerwünschte Migranten aus Europa verstärkt zurücknimmt, gleichzeitig selber unerwünschte Migranten stärker an die ursprünglichen Herkunftsländer oder Durchreiseländer, zum Beispiel in Westafrika, zurückschickt und dass Marokko gleichzeitig verstärkt Leute auf dem eigenen Boden legalisiert, das heißt Afrikaner und Afrikanerinnen aus dem subsaharischen Afrika. Die bekommen Aufenthaltstitel, allerdings in Marokko, obwohl ja Marokko für die eigentlichen Durchreiseland ursprünglich war. Aber es gibt natürlich eine reale Situation, dass die Menschen dort leben und auch Kontakte geschlossen haben. Das heißt, es gibt eine mehrstufige Politik. Es werden Leute zurückgeschickt oder an der Grenze abgewehrt durch Marokko oder durch Marokko zurückgeschickt ins übrige Afrika. Es gibt Leute, die werden in Marokko stabilisiert und ihr Aufenthalt wird legalisiert in Marokko. Es gibt Leute, die nach Europa weiterreisen, aber auch Leute, die von Marokko wieder aus Europa zurückgenommen werden. Diese Politik sozusagen in Stufen wird das Modell sein für die zukünftigen Beziehungen. Es gibt noch ein anderes Modell, nämlich die Zusammenarbeit mit Libyen. Das ist eine überwiegend repressive Zusammenarbeit, weil es wenig Migration von Libyen gibt. Also Libyen ist auch ein bevölkerungsarmes Land, wo es einen relativ geringen Migrationsdruck gibt. Aber mit Libyen gibt es mit den neuen Autoritäten, die nach dem Sturz Gaddafis kommen, gab es schon früh von Italien aus bilaterale Abkommen über einfach die Rücknahme und Einknastung in Libyen von Leuten, die zurückgeschickt werden.
Das Programm der besseren Seeüberwachung, dieses sogenannte Eurosur, hat ja auch gezielt zum Ziel, dass die Leute gar nicht erst auf hohe See kommen. Würdest du sagen, das ist ein gangbarer Weg?
Also die Frage ist A, was ist gangbar und B, was ist natürlich wünschenswert. Also es ist insofern nicht gangbar, als wenn die Ursachen, warum Menschen wandern, nicht vermindert werden, dass Leute trotzdem und auch unter hohen Risiken einfach versuchen werden, überzusetzen. Es ist ja heute schon so, dass Menschen, die Boote nehmen, wissen, dass sie sich in Gefahr begeben. Aber es gibt ja Menschen, die wirklich wo nackte Lebensgefahr dahinter steckt und die gar nicht die Wahl haben. Wenn jemand aus Syrien kommt, dann muss man sich nicht fragen, warum die Menschen auswandern, sondern bei denen ist es eine Frage von Leben und Tod, und zwar buchstäblich. Und die Leute, die die Überfahrt nach Europa versuchen, sind ja nur ein kleiner Teil. Manche vegetieren in Lagern im Libanon dahin und riskieren auch dort buchstäblich ihr Leben. Im Libanon breitet sich jetzt zum Beispiel das Phänomen aus, dass Leute, also syrische Flüchtlinge, Organe verkaufen, um zu überleben. Aber die, die keine Aufnahme finden im Libanon, wo ein Drittel der Bevölkerung inzwischen aus syrischen Flüchtlingen besteht, oder in Ägypten, wo der Druck auf Syrer seit der Machtübernahme der Militärs im Juli 2013 gewachsen ist. Deswegen gibt es Menschen, die können gar nicht in Ägypten bleiben, sondern denen droht die Rückschiebung nach Syrien. Bei denen ist es wirklich eine Frage von Leben und Tod.
Welche Möglichkeiten hätten denn jetzt syrische Flüchtlinge zum Beispiel, den Weg nach Europa anzugehen?
Das, was sie tun, sie setzen sich auf ein Boot in Ägypten, das sozusagen jetzt geografisch betrachtet schräg über das Mittelmeer die Überfahrt wagt. Das heißt, normalerweise haben wir es ja mit relativ geraden Linien zu tun, von Libyen in Richtung Malta oder von Tunesien in Richtung italienische Inseln, ist es eine gerade Süd-Nord-Überfahrt. Im Falle von syrischen Flüchtlingen ist es ja eine schräge Überfahrt von Südosten nach Nordwesten in Richtung Italien. Das ist schon eine sehr gefährliche Überfahrt aufgrund der Länge der Seewege. Aber das ist ja, was Menschen real tun. Dasselbe gilt, wenn ich noch mal kurz darauf zurückgehen darf, auch für Menschen, die aus einem Bürgerkriegsland wie Somalia ausreisen oder aus einem Land wie Eritrea, wo die Leute bis 40 Jahre zum Militärdienst gezwungen werden, wo die Armee ein Drittel des Staatshaushalts verschlingt und wo Regimegegner zum Teil in Metallcontainer bei 40 oder 50 Grad Außentemperatur eingesperrt werden. Das heißt, das sind wirklich Menschen, wo es nicht darum geht, dass sie sich nur ein besseres Leben, materiell oder sozial besseres Leben mit mehr individueller Freiheit in Europa versprechen, was auch nicht illegitim ist, aber da geht es wirklich um Menschen, die für die das Bleiben eine Frage von Leben und Tod wäre, wo ihre Existenz bedroht wäre. Und das wird sich auch durch die neuen Maßnahmen nicht abstellen lassen, weil bei den Leuten geht es wirklich um Leben und Tod. Das heißt, was Maßnahmen ändern werden, die für stärkere Hochseeüberwachung sorgen, ist, dass die Leute gefährlichere Routen leben werden, also die Transporteure, Transportunternehmen, und dass eben zwar immer noch Leute nach Europa kommen werden, aber dass mehr Menschen unterwegs sterben werden. Das wird sich bei aller Auswirkungen sein.
Was müsste die EU tun, um das jetzt anders zu handhaben?
Einen Vorschlag gibt es hier von der italienischen Integrationsminister KIMB, die sich für humanitäre Korridore ausgesprochen hat, das heißt für bestimmte Seewege, auf denen die Überfahrt entkriminalisiert wird. Das wäre sicherlich ein Weg, der gangbar wäre. Oder generell, dass die Frage als humanitäres Problem aufgefasst wird, aber nicht als polizeiliches Problem.
Musik aus dem Iran, und darum geht es auch in unserem nächsten Beitrag. Denn am vergangenen Wochenende haben sich die fünfständigen Mitglieder des Sicherheitsrats sowie Deutschland und die EU nach jahrelangen Verhandlungen wenigstens auf ein vorläufiges Abkommen im Atomstreit geeinigt. Das Abkommen wurde in den Medien zum Teil euphorisch begrüßt. Im Gespräch mit Radio Dreieckland erläutert der Politikwissenschaftler Matthias Künzel, warum er glaubt, dass genau dieses Abkommen zu einem atomaren Wettrüsten im Nahen Osten führen wird, von dem Europa auch betroffen sein wird. Ein Interview von Jan.
Herr Künzel, Sie waren so in Deutschland einer der ganz wenigen, vielleicht sogar die einzige Stimme, die diesen Deal, den Iran-Atom-Deal, kritisiert haben. Warum?
Ich glaube nicht, dass ich die einzige Stimme war. Also die Gruppe Stop the Bomb gehört dazu und auch andere haben kritisch kommentiert, zum Beispiel Herr Vergin in der Welt. Und in den USA gibt es noch viel mehr Kritik an diesem Abkommen, auch viel schärfere Kritik, als man sie hier hört. Warum Kritik an dem Abkommen? Gut, nach außen hin sieht es so aus, als würde man erstmal sich freuen können, dass überhaupt Iraner und Amerikaner miteinander reden. Man fällt sich in die Arme, man hat diese Fotos gesehen. Wenn man aber das Abkommen sich genau anschaut, dann sieht man ganz deutlich, dass dieses Abkommen dem iranischen Regime die Technik der Atombombe zugesteht. Und das ist ganz klar, dass dies zu einem nuklearen Wettrüsten in der Region führen wird. Das heißt, Saudi-Arabien ist schon dabei zu eruieren, wie es sich selbst Atomwaffen aus Pakistan beschaffen kann. Und das wiederum führt dazu, dass die Welt schlagartig unsicherer wird. Also von daher ist das der Auftakt zu einer ganz furchtbaren Entwicklung.
Können Sie das in Details des Abkommens festmachen?
Ja, das ist nun ganz klar, dass es gibt zwei große Techniken, die für die Atomwaffe entscheidend sind und die am meisten Investitionen beanspruchen in jedem Atomwaffenland. Das ist die Urananreicherung und das ist die Plutoniumgewinnung. Und beide Techniken werden nicht nur für das Interimsabkommen von 6 Monaten weiter laufen dürfen oder vorbereitet werden dürfen, sondern für beide Techniken ist auch im Endstatusabkommen, das heißt also in dem, was dann auf lange Sicht beschlossen werden soll, festgeschrieben, dass es diese Anlagen in Iran weitergeben soll. Das ist ein ganz, ganz schlimmer Präzedenzfall, weil natürlich dann auch alle anderen Länder, die den Atomwaffensperrvertrag gebrochen haben, wie es der Iran seit vielen Jahren getan hat, beanspruchen können, solche Waffentechnologien für sich anzuschaffen. Ein schönes Beispiel ist der Reaktor Arak. Das ist der Plutoniumreaktor, der Plutoniumbrüter, für den übrigens auch Deutschland Bestandteile geliefert hat, also nukleare Ventile. Und dieser Brüter, der wurde ja von Frankreich zwischendurch kritisiert. Der Fabius, der französische Außenminister, hatte gesagt, das ist also jetzt hier ein Deal für Dämliche, wenn man also praktisch sagt, der Arak-Reaktor, der darf jetzt im nächsten halben Jahr nicht in Betrieb genommen werden, aber darf weitergebaut werden. Denn es ist bekannt, dass Iran ihn sowieso erst Ende 2014 in Betrieb nehmen will. Deswegen ist die Zusage, im nächsten halben Jahr ihn nicht in Betrieb nehmen zu wollen, natürlich eine reine Flunkerei gewesen. Aber jetzt, was hat der neue Vertrag jetzt geklärt? Was hat sich an der Stelle ergeben in dem Abkommen, das jetzt in Genf unterschrieben worden ist? Dass man weiterbauen darf, dass man nur bestimmte Teile nicht einbauen darf, vorübergehend. Und die iranischen Stellen, also das Außenministerium, hat also ganz klar verkündet, Arak wird weitergebaut und dann nach einem halben Jahr sieht man weiter. Also das heißt, also das ist so ein Beispiel dafür, wie im Grunde genommen dieses Abkommen die Infrastruktur Irans überhaupt nicht behindert, nichts zurückrollt, wie es immer behauptet wird, und auch nichts einfriert, sondern das den Iranern ermöglicht, auf der Frage der Plutoniumgewinnung weiterzuarbeiten, während man bei der Urananreicherung eben auch beschlossen hat, die 5% Anreicherung für Uran, die nach den Vereinten Nationen verboten ist, die also ausgesetzt werden müsste, die darf auch das halbe Jahr über weiterlaufen. Das Einzige, was man an Einschränkungen hat, ist, dass die 20% Einreicherung für 6 Monate ausgesetzt werden soll. Wobei im Moment auch noch keiner weiß, wann das eigentlich beginnt. Im Moment wird weiter auf 20% angereichert, weil es ungeklärt ist, wann eigentlich diese 6-Monate-Regelung in Kraft treten soll.
Was man so beobachten kann, dass sich da was verschoben hat. Also als Ahmadinejad an die Regierung kam, da ging es nur um die Konvertierung von Natururan in Iran-Hexafluorid, also in Gas, das man dann in Zentrifugen einfüllen kann. Das war damals der Punkt mit großer Aufregung. Ja. Arak war lange Zeit völlig klar, dass auch gab es, glaube ich, auch sogar UN-Resolutionen dazu, dass Iran ganz auf diese Technik verzichten soll. Verschieben ja. sich da nicht einfach rote Linien, vor allen Dingen von den USA aus. Ja, warum verschieben sie sich? Hat sich da in der USA-Politik was geändert?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man hatte bis etwa Anfang 2012 darauf bestanden, dass Iran nicht die Fähigkeit erhalten soll, Atomwaffen zu entwickeln. Das bedeutet, Iran sollte nicht in die Fähigkeit gelangen, selbst Uran anzureichern im großen Stile oder Plutonium zu erbrüten. Und diese rote Linie ist praktisch gestrichen worden zugunsten einer neuen roten Linie, die besagt, Iran darf ruhig atomwaffenfähig werden, so wie Japan zum Beispiel jederzeit Atommacht werden könnte mit seinen Plutoniumanlagen. Aber wir werden verhindern, dass am Schluss die Atombombe dabei herauskommt. Dann würden wir sogar militärisch intervenieren. Das ist das, was dann Obama wiederholt erklärt hat.
Was man ja im Nordkorea sieht, dass ja, wie es dann letztendlich ja dann doch nicht verhindert werden kann.
Genau, das große Problem ist, also Iran ist ein riesiges Land, das ist so groß wie Frankreich, Deutschland und Polen zusammengenommen. Und man braucht dann letztendlich, wenn man erstmal das angereicherte Uran hat und das Plutonium, eine Werkstatt in der Größe von einer Doppelgarage. und dann kann man daraus eine Bombe bauen. Also man kann es dann nicht mehr herausfinden, ob und wo diese Bombe wirklich zusammengebaut wird. Das ist die große Illusion, die sich scheinbar die Amerikaner da machen, wenn sie glauben, sie können auf der einen Seite zulassen, dass dieses Waffenuran hergestellt wird, aber auf der anderen Seite verhindern, dass daraus auch eine Bombe gebaut wird. Das ist die riesige Illusion, die man sich da macht. Und deswegen kommt es immer auf die Infrastruktur an, ob die existiert oder ob die abgebaut wird. Und die nukleare Infrastruktur, die Infrastruktur für die Bombe, die wird mit diesem Abkommen überhaupt nicht abgebaut, sondern zementiert. Und das ist das Schlimme an diesem Abkommen, dass man eigentlich nur gemacht hat, weil die Iraner, die sind ja nicht in der Schwächeposition in Genf aufgetreten. Die sind in der Stärkeposition aufgetreten. Warum? Weil sie gespürt haben, dass Amerika die Konfrontation mit Iran scheut.
Was ist da die Rolle der Europäer?
Das ist eine gute Frage. Man kann nicht von den Europäern sprechen. Es waren ja vertreten bei den 5+1 die Briten, die Deutschen und die Franzosen. Frankreich hat immerhin ein gewisses Profil gezeigt, indem es protestiert hatte gegen den Deal für Dämliche und eine gewisse Verschärfung tatsächlich zumindest dem Wort nach auch erreicht worden ist. Also de facto war es dann doch keine Verschärfung. Während sich Deutschland völlig geduckt hat, obwohl eigentlich die Deutschen eine riesige Rolle spielen durch die Stellvertreterin von der Madame Ashton, die dort immer für die EU auftrat. Die Stellvertreterin von Madame Ashton ist eine Deutsche, eine Helga Schmidt, die also dort also sehr aktiv mit da beteiligt war. Aber es gibt in Deutschland keine Diskussion darüber. Man hat also im Koalitionsvertrag, in den Koalitionsverhandlungen jetzt die ganzen Wochen hinüber keine einzige außenpolitische Kontroverse geführt. Es war auch nicht so, wie das in den USA war, dass die Vertreter dieser Genfer Gespräche dann sofort zum amerikanischen Senat mussten und dort vor einer Kommission also Auskunft geben sollten, was sie da eigentlich gemacht haben. In Deutschland wurde die deutsche Delegation nicht entsprechend befragt durch Abgeordnete des Bundestages. All dies zeigt, dass man hier viel zu wenig sich darüber Gedanken macht. Dabei ist die Frage selbst natürlich ein europäisches Problem. Iranische Atombomben, saudische Atombomben, ein Atomkrieg im Nahen Osten betrifft die Europäer viel mehr als die USA. Wir sind in unmittelbarer Nachbarschaft.
Ja, dabei ist die deutsche Öffentlichkeit doch bei allem, was Atom betrifft, eigentlich weltweit eine der sensibelsten, was sowohl die friedliche Nutzung wie auch die militärische Nutzung angeht.
Ja, nur wenn es sich um Atomwaffen sozusagen der Erbfeinde handelt, in Anführungszeichen. Und das ist hier dann immer noch Amerika und Israel. Aber bei der iranischen Bombe herrscht das Schweigen vor. Im Gegenteil, es gibt in weiten Kreisen der Linkspartei, auch der Grünen Partei, die Tendenz, Verständnis zu haben dafür, dass ja die guten Iraner sich gegen die bösen Amerikaner müssten schützen mit Atomwaffen und so weiter und so fort. Das heißt also, da ist wirklich die Diskussionsebene hier ganz, ganz miserabel.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.